Sports Heroes. Helden des Sports im Gespräch. Meinungen, Anekdoten, packende Geschichten. Auf meinsportradio.de.
Ihr hört meinsportradio.de, die Sports Heroes. Jede Woche stellen wir euch berühmte Sportler, erfolgreiche Sportler und Sportler mit wirklich interessanten Standpunkten vor. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass wir zum Einklang der Wintersportsaison auch eine sehr erfolgreiche Wintersportlerin bei uns haben. Claudia Nüster, zweifache Olympiasiegerin im Langlauf. Hallo Claudia.
Hallo.
Ja, Claudia, ich habe es gerade schon gesagt, du hast 2 Goldmedaillen bei Olympia, allerdings aber auch noch eine ganze Menge weitere Medaillen. Das ist im Langlauf erstmal eine wirklich tolle Leistung angesichts der großen Konkurrenz. Da reden wir nachher auch noch drüber. Natürlich wollen wir aber zum Anfang erstmal wissen, wie bist du zum Langlauf eigentlich gekommen?
Also ich bin eigentlich Ostkind. Ne? Wir hatten ja damals dieses System, dass da so Sichter in den Schulen rumgelaufen sind und haben sich die Leute angeschaut, dann kamen halt die ganz großen Dünnen zum Skispringen, die Dicken kamen zum Rodeln, die nichts konnten, haben halt hier Nähen gemacht oder Klöppeln oder was da alles war. Und dann gab es noch eine ganze Menge, die halt irgendwie ein bisschen überall gut drin waren und das waren dann am Ende die Langläufer.
Wie ging das bei dir los? Wann hast du denn den Sport das erste Mal so richtig aktiv ausgeübt?
Ich bin da eigentlich so richtig reingewachsen, also so gemacht haben wir den schon immer, weil wir hatten ja immer einen sicheren Schnee im Winter und in der Schule war eben Schulsport auch immer Langlauf und gemocht habe ich das schon immer und erste Trainingsgruppe hatte ich, als ich glaube 7 war. Ja, ich glaube mit 7 Jahren war das.
Also da hat man in der DDR nicht lange gefackelt und hat dann gleich die Kinder zum Langlaufen gesteckt. Hast du irgendwann mal dir überlegt, dass vielleicht eine andere Sportart als Kind, also vielleicht auch schöner gewesen wäre, was vielleicht nicht so winterspezifisch ist?
Naja, nee, als Kind ist es ja so, du nimmst ja das, was du präsentiert kriegst, ja. Und wir hatten eine Trainingsgruppe zusammen mit Alpinen und Skisprung und Kombination und haben alle alles gemacht. Also wir haben ja keine direkten Trainingsformen gemacht wie jetzt, wo du dann in den Wald gehst und 2 Stunden läufst, sondern wir hatten halt zum Beispiel dann 1 Stunde Verstecker gespielt und da hast du dann quasi ein Intervalltraining und die Kinder merken das ja dann auch gar nicht, ne? Wir wurden quasi schön verarscht und haben uns quasi so hoch trainiert, weil du musstest ja dann immer wegrennen vor den Größeren und anschlagen und so. Und das war es quasi in der Waldtraining oder das haben wir dann natürlich in irgendeinem Wald gemacht, der 2 Kilometer weg war und wenn du als 7-Jährige 2 Kilometer irgendwo hinrennen musst, das ist schon eine ganz schöne Strecke und so haben die uns quasi trainiert, also ein bisschen heimlich fast.
Wie hast du denn dann als junge Sportlerin die Wende miterlebt, denn du bist ja quasi in der DDR noch in den Sport reingekommen, aber warst dann zu Wendezeiten im klassischen Juniorenalter eigentlich?
Ja, da war ich 12 gerade, also da war ich noch...
Ist Kinderalter noch, oder?
Ja, das ist noch vor Jugend. Und das war ganz praktisch aber, weil mit 13 Jahren kam man halt damals im Osten aufs Internat. Und da, die hatten ja auch ein ganz großes Thema, war ja immer dieses Doping-System. Und das war total praktisch, dass ich da erst 12 war, weil als ich dann ins Internat kam, die haben mir ja alles nicht gleich geändert, ja, also dass du halt mit 13 dann schon in diese Schulen gegangen bist, das war halt immer so. Mit dem Doping haben sie halt dann sofort verwischt irgendwie und alles weg und nein, haben wir nie gemacht. Und dadurch war das dann ab meinem 13. Lebensjahr auch sauber und das war das Praktische daran. Also es fing zwar genauso zeitig an, also ich war ab 13 dann von meiner Familie weg, aber dafür war der Sport eben gut geebnet.
Das heißt, du hast dann quasi die positiven Aspekte des DDR-Systems mitbekommen. Diese wirklich, es war ja wirklich eine harte Trainingssache, schon für Junioren, aber eben die ganzen Doping-Sachen bei dir damals nicht gewesen.
Genau, und da bin ich halt noch dankbar. Also weil viele denken ja sowieso, Langlauf ist sowieso ganz verseucht und jetzt wohne ich in Österreich und da hast du ja auch ständig hier solche Fälle, wo dann hier solche Einzelsportler auffliegen und wir haben halt immer damit zu kämpfen und gerade wenn ich aus dem Osten bin und da auch noch in dem DDR-System drin war, kurzzeitig nur, aber trotzdem drin war, dann ist es halt immer die Frage und das mag ich halt immer gar nicht, wenn dann Leute sofort anfangen, ach so, ja, bei euch wird doch sowieso immer nur gedopt. Weil ich sag immer, wenn du irgendwie den Verdacht hast, dass ich das mache, dann bitte ich dich, das bei der WADA anzuzeigen.
Ja.
Weil ich bin für einen sauberen Sport und ich möchte das halt von vornherein klarstellen.
Das ist natürlich jetzt schon hart, dass wir so früh auf das Thema Doping kommen, aber dann will ich da gleich mal einsteigen. Denn du hast es ja gerade schon gesagt, im Langlauf gab es ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder Fälle, wo Doping bekannt geworden ist bei den russischen Sportlern, bei den Österreichern. Hast du gerade schon angesprochen. Du sagst aber, du bist für sauberen Sport. Da muss man natürlich aber auch auf der anderen Seite mal fragen, wie ist denn ohne Doping zum Beispiel so eine Mega-Belastung wie die Tour de Ski aushaltbar? Ist das wirklich nur gutes Training im Sommer?
Du trainierst sehr, sehr viel als Langläufer sowieso. Und die Tour de Ski ist im Prinzip wie eine gute harte Intervallwoche. Das machen wir im Sommer öfter. Und die Tour an sich ist aushaltbar, weil du siehst ja genau, wann Schluss ist. Und das ist ja so, der menschliche Körper ist es so irgendwie programmiert, dass du halt, wenn du weißt, was zu tun ist, genau bis dahin schaffst du es auch. Aber irgendwann dann, also nicht mittendrin, sondern meistens erst am Ziel oder kurz danach, kommt dann der Zusammenbruch. Und bei der Tour ist halt das, was keiner weiß, danach, die zwei Wochen, die können wir uns total irgendwo in den Sack stecken. Also da kriegen wir keinen Fuß mehr voneinander und da werden die meisten krank. Also es gibt eigentlich niemanden, der da nicht krank wird. Und du merkst halt die Auswirkungen erst später und das ist das Problem. Also viele denken immer so, wow, das ist ja riesig und Wahnsinn und in der Kälte und die Länge und was weiß ich. Aber im Prinzip sind das nur normale Intervalleinheiten, die wir auch im Sommer trainieren. Also das aushaltbar, das wird sogar jeder Volkssportler aushalten, glaube ich. Nur das danach, wie schnell du wieder auf die Beine kommst, ist halt die Frage.
Auf jeden Fall klingt es ganz schön hart. Die Frage Doping ist natürlich am Ende auch irgendwo in Deutschland eigentlich immer so ein bisschen, naja, eigentlich eine Frage gewesen, die man sich nicht stellen musste, bis zu dem Dopingfall jetzt von deiner ehemaligen Teamkollegin von Efi Sachenbacher-Steele, dass er jetzt bei Olympia dann hochgekommen ist. Da sagt sie, das waren Nahrungsergänzungsmittel, die irgendwie verunreinigt waren. Kannst du dir vorstellen, dass man sowas wirklich in den Körper reinbekommt? Ist da vielleicht auch als Sportler, ist man da gar nicht dagegen gefeit? Kannst du dir vorstellen, dass das vielleicht sogar bei dir passieren könnte, dass du irgendwie irgendwas Verunreinigtes zu essen bekommst?
Ja, vorstellbar ist es auf jeden Fall. Also ich war ja bei Olympia, wo das passiert ist, mit Efi zusammen im Zimmer sogar.
Ja.
Und das ist eigentlich ganz spannend, weil sie hat wirklich viele Nahrungsergänzungsmittel mitgehabt. Und ich kenne sie ja schon jahrelang. Wir laufen ja schon ewig zusammen, haben die schönsten Erfolge auch zusammen gefeiert. Und ich weiß, dass sie immer viel nimmt. Also es ist ja, man stellt sich das halt so vor, man nimmt irgendein Pülverchen und dann wächst irgendein Muskel. Also ist es ja auch nicht. Das Nahrungsergänzungsmittel sind halt dann quasi zusätzliche Mineralien und Vitamine. Ich habe mich halt so direkt mit den Wirkstoffen nicht beschäftigt. Aber ich weiß halt, dass die IBU damals, die haben halt gleich danach dieses Nahrungsergänzungsmittel nachbestellt und hatten dann halt da auch verunreinigte Proben erhalten von denen, direkt von dem Hersteller. Auf jeden Fall, wir haben jetzt auch eine Ernährungsberaterin in unserem Team und haben jetzt eigentlich fast bei jedem Lehrgang so einen Vortrag halt.
Ja.
Und wo wir auch selber Fragen stellen können, was wir nehmen dürfen und überhaupt. Und die hat halt auch so eine Statistik aufgezeigt, dass in anderen Ländern oder halt auch in vielen Ländern im Schnitt um die 40% von den käuflichen Nahrungsergänzungsmitteln für uns verunreinigt gelten. Die sind natürlich nicht verunreinigt, wie man sich vorstellt, da sind hier sonst welche Dopingmittel drin. Aber es ist ja bei uns so, dass sogar, es gibt ja auch Hustensäfte, die Kinder nehmen, die dürfen wir nicht nehmen, weil da irgendein kleiner Wirkstoff drin ist, der bei uns auf der Dopingliste steht. Also das ist ganz schwierig. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass man darüber mal sprechen kann, weil die meisten Menschen wissen halt gar nicht, wie wir hier getestet werden und ob wir getestet werden. Es ist nämlich so, wir haben hier so ein Online-System. Also wir im Weltcup sind halt in dem Testing-Pool, dass du dich auch 2 Stunden am Tag exakt abmelden musst. Du sagst, also ich wohne jetzt in Ramsau am Dachstein und vormittags schreibe ich eine Information rein, trainiere ich halt auf der Rollerbahn und Nachmittag im Kraftraum. Und dann kommen die hier um 12 an. Und ich habe aber gestern eine Party gehabt und dann schlafe ich halt ein bisschen länger und mache mein Training aber nicht um 8, sondern halt erst um 10. Dann kommen die hier um 10 an. Ich bin aber gerade zum Training gegangen, warten die exakt 2 Stunden. Mein Training dauert 2,5 Stunden. Die gehen nach 2 Stunden und du hast einen verpassten Test.
Und das gibt dann gleich so eine Art Verwarnung dann schon mal, dass man irgendwie Probleme bekommt, oder?
Genau, sofort. Und wenn du 3 davon hast, bist du automatisch 2 Jahre gesperrt.
2 Jahre gleich, also nicht irgendwie eine Schutzsperre von 6 Monaten, dass man mal guckt, sondern gleich 2 Jahre ist man dann raus aus dem Sport, ja.
Ja, also wenn du zum Beispiel die Sache mit ich war beim Training, die zählt auch nicht als Ausrede. Wenn man dann sagt, ist scheiße, das stimmt, ich habe auch keine Zeugen, ich war alleine 2,5 Stunden im Wald. Das glaubte ja keiner, weil du warst ja alleine.
Ja.
Dann also hast du niemanden, der dich da unterstützt, dann zählt das nicht als zum Beispiel, wenn du sagst, ich war krank und im Delirium, ich hatte 40 Grad Fieber und dann war ein Arzt da und hat das attestiert. Das zählt dann natürlich. Aber wenn du alleine rumläufst und dich halt quasi nicht ordnungsgemäß abmeldest, bist du dann halt sofort positiv auffällig. Und dieser Generalverdacht, der herrscht halt in Deutschland immer. Und keiner weiß, dass wir uns halt so exakt abmelden müssen. Und das ist halt auch, es ist halt, eigentlich werden wir behandelt in dieser Hinsicht wie Schwerverbrecher, nur dass die sich halt nicht auf 2 Stunden am Tag genau abmelden müssen.
Ja, es ist,
was, einmal die Woche bei ihrem Bewährungshelfer vielleicht melden.
Es ist wirklich extrem, was du gerade erzählst. Kannst du dir erklären, woher dieser Generalverdacht kommt? Kannst du dir vielleicht auch erklären, warum in der Öffentlichkeit, in den Medien immer so dieser leichte Doping-Verdacht mitschwingt?
Naja, also einerseits kommt es natürlich daher, weil wir immer schwarze Schafe dabei haben. Aber die hast du ja auch überall anders. Du hast immer so eine Wegfallquote. Und darauf wird sich halt gestürzt, weil irgendwie, es scheint mir auch manchmal, dass die Sensation von einem Sieg nicht mehr so viel wert ist, wie wenn irgendjemand des Dopings überführt wird. Und das ist halt schade. Weil an sich ist ja, dass der Sport der Spaß macht. Also man verliert da halt so ein bisschen den Fokus. Im Fernsehen ist es halt sehr auffällig. Wie bei Evi, wenn wir das nochmal kurz ansprechen und vorhin, Sieg ist ja quasi zum zweiten Mal auffällig. Und was aber damals war, es war ja was ganz anderes.
Das war in Turin 2006, oder?
In Turin war das, genau. Und zwar hatte die, also jetzt war es ja wirklich so, dass da was in ihrem Blut war von irgendeinem Stoff, der aber erst in einer 300-fachen Dosierung wirksam geworden wäre. Ja. Also eine 300-fache Dosis von diesem, was sie gefunden haben bei ihr. Und dieser Stoff ist auch nur im Wettkampf verboten und im Training nicht. Und das sind so Sachen, also das wusste Evi nicht, das wusste ich nicht. Wir wussten, wir kannten den Stoff nicht vorher. Also das ist so ein, also völlig, naja, man muss halt da wirklich viel wissen. Da stand auch nicht drauf, dass der da drin war. Ne? Also diesmal handelt es sich halt direkt um so einen Stoff. Und in Turin war es so, die haben eine Hämoglobin-Grenze bei uns. Und wenn man die überschreitet, dann kriegt der Athlet eine Schutzsperre. Das ist irgendwie aus gesundheitlichen Gründen. Ja. Die liegt beim Langlauf, ich glaube, das war damals bei den Frauen bei 16 Milligramm pro Mol oder weiß ich jetzt auch nicht genau, wie das da gemessen wird. Und beim Biathlon zum Beispiel ist es 1 Gramm höher. Und das ist dann für uns gar nicht ersichtlich, wieso das gesundheitliche Risiken sein könnte. Dann beim Biathleten ist es halt kein gesundheitliches Risiko, wenn man 16 hat. Bei den Langläufern schon.
Jetzt ist natürlich die große Frage, weißt du, wie viel Evi damals hatte?
Sie war da auf jeden Fall, das weiß ich nicht mehr ganz genau, ich weiß auch nicht mehr, ob das bei uns bei 15 oder bei 16 war, weil ich liege halt mit meinem eigenen immer sehr, sehr tief, ich bin immer bei 12,4 und so. Ja. Und deswegen kam das halt für mich nie, ich musste nie irgendwie aufpassen, dass es ist ja so, du hast den natürlichen Toleranzbereich und meiner war halt, bei 13 war da absolut Schluss. Und deswegen war für mich das auch immer unerklärlich, weil es gibt welche, auch Schweizer bei uns, die halt in den Bergen groß geworden sind. Die haben von Natur aus, die Eltern liegen über 18 und da dürften die gar keine Athleten sein, weil die ja immer eine Schutzsperre hätten.
Ist ja ganz logisch, weil die in Bergen so hoch wohnen, muss natürlich dann ein bisschen mehr rote Blutkörperchen im Blut unterwegs sein, damit die Sauerstoffversorgung gewährleistet ist.
Also frag mich nicht, da müssten wir jetzt einen Arzt dazu ziehen, dass das genau erklärt, ne? Aber bei Evi liegt auch schon immer hoch und das wusste ich schon, als ich Juniorin war, dass Evi einen hohen Wert hatte. Also das ist so, das ist bei ihr natürlich, also das müsste eigentlich ein Arzt auch bescheinigen, haben die aber nicht gemacht bei ihr. Also die haben halt gesagt, das schwankt so sehr, das können wir nicht bescheinigen, du bist natürlich nicht so hoch und was ist ich. Und es war halt echt gemein und es war damals auch schon gemein. Und das Fernsehen hat es halt nicht so klar hingestellt, dass es eine 5-tägige Schutzsperre war, sondern wir hatten da sofort Dopingverdacht, Evi raus. Und das ist einfach nicht fair.
Es ist auf jeden Fall irgendwo an der Stelle ein bisschen schwarz und weiß gedacht, dass jeder, der bei irgendwelchen Tests irgendwelche auffälligen Werte hat, gleich erstmal in die Ecke Doping gedrängt wird. Ich würde das Thema an der Stelle gerne aber beenden. Wir haben deine Meinung gehört, du bist auf jeden Fall für sauberen Langlauf, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde halt auch nicht freiwillig und mit Spaß auf Platz 30 rumlaufen, wenn ich hier voll gepumpt wäre bis in meinen Hut. Ich habe lieber einen gesunden Körper und habe meinen Spaß so, anstatt ich irgendwas mit mir mitziehe, was ja, weißt schon, was halt dreckig ist und irgendwie nicht stimmt und nicht fair wäre.
Und man weiß vor allem auch nie, was das im späteren Leben noch für Auswirkungen hat. Bei uns geht's gleich weiter. Wir haben jetzt über das Thema Doping lange gesprochen. Wir wollen aber natürlich dann erstmal hören, wie das damals in Salt Lake City gewesen ist. 2002 der erste Olympiasieg, 2010 in Vancouver dann nochmal. Also für Claudia Nystad hat Nordamerika offensichtlich eine positive Bewandtnis. Das gibt's gleich hier bei den Sports Heroes auf meinsportradio.de.
Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de.
Ihr hört die Sports Heroes auf meinsportradio.de. Heute mit Claudia Nystad, mehrmalige Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Langlauf. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Claudia. Die erste Sache, die wir jetzt nach der großen Thematik Doping besprechen, ist, das haben wir nämlich noch gar nicht thematisiert, dein Einstieg in die Weltcup-Szene. 2000 war das, wo du das erste Mal so richtig fest und regelmäßig in der deutschen Weltcup-Mannschaft dabei warst. Die ersten Resultate bei dir, die waren durchaus hoffnungsvoll, oder?
Naja gut, die ganz ersten Resultate noch nicht. Da hatte ich immer so 50., 56. oder 75. Plätze. Und da habe ich, das war aber nicht so schlimm, weil die restlichen Deutschen halt auch immer um die Punkte gekämpft haben. Bei uns ist so bis Platz 30, also vom 1. bis zum 30. Platz gibt es Punkte, Weltcup-Punkte.
Ja.
Und es war bei uns immer das Riesenziel als Langläufer, da überhaupt einen Punkt zu bekommen. Und die anderen halt, die Damen, die da noch, also jetzt bin ich ja die älteste im Team, ne, 36. Und damals war ich, was hat 2000 was gesagt, na 22. Und da war ich halt mit Abstand die Jüngste. Und da war es nicht so schlimm. Also da war es halt echt ein Gewinn, wenn du mal einen Punkt gemacht hast. Und hatte ich aber da noch gar nicht. Meinen ersten Punkt habe ich, glaube ich, gemacht mit, ich glaube, 2003.
Du bist in den Weltcuprennen tatsächlich erst nach deinem ersten Olympiasieg auch mal in die Punkte gefahren.
Also, wenn ich mich richtig erinnere, also das ist so, man merkt sich das natürlich nicht über die 20 Jahre Leistungssport, wann du hier mal welchen Punkt gemacht hast. Du merkst dir nur so Sachen, wenn du mal einen Weltcup gewonnen hast, war jetzt auch nicht so viel, dann ist das alles in einer Hand abzählbar. Aber eher sowas, also ich bin da gar nicht so der Statist.
Ah, ich habe übrigens deine Statistik gerade gefunden. Du hast wirklich schon 2000 deine ersten Punkte geholt. Du warst 24. über 10 Kilometer Freistil in Santa Catarina. Und 16. über 10 Kilometer klassisch in Brusson. Das ist doch auch nicht schlecht. Auch Weltcup-Punkte gewesen.
Ja, vor allen Dingen in Langstrecken. Das ist eh gut.
Ja.
Ich war damals nämlich eher Sprinterin als Lang. Also ich weiß, wir kommen ja mal zu den Olympischen Spielen, wo das bei uns angefangen hat. Da habe ich meinen Trainer die ganze Zeit vor dem Start die Ohren voll geheult, dass ich das nicht schaffe, die 5 Kilometer von dieser Staffel zu laufen. Weil ich bin ja Sprinterin. Ich schaffe mal 1,1, aber nur mit Pause dazwischen.
Ja. Stimmt, beim Sprint ist es ja so, dass man mehrere Sprintrennen nacheinander an einem Tag macht, aber dann eben Pause hat.
Genau, du machst es innerhalb von 2 Stunden, und aber hast trotzdem kurze Pause. Und das ist ja anders, als wenn du das am Stück läufst. Und dann hat er mir immer gesagt, das ist so ein Quatsch, was du erzählst, wir haben das so oft trainiert. Und ja, und dann in diesem Staffelrennen ging es ja auch alles gut. Ne? Da hat ja unsere erste Läuferin gleich an Position 1 übergeben. Ich war die dritte Läuferin, und mit einer Norwegerin habe ich da zusammen gekämpft, und da habe ich auch nicht irgendwie dran gedacht, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Ne? Dann kämpfst du natürlich nur in deinem Tunnel, und habe dann an Evi übergeben, und Evi hat es ja dann schön ins Ziel gebracht. Das war ganz, ganz schick damals.
Schön ins Ziel gebracht ist ganz gut. Ich kann mich noch erinnern, wie als ob es gestern gewesen wäre, Evi Sachenbacher im Zielsprint. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele andere Länder noch. Ich glaube, dass da waren
Norwegen war noch mit,
genau. Und das hat sie dann aber ganz knallhart gemacht, oder?
Ja, vor allen Dingen gegen sie, ich glaube, ich bin mir jetzt auch da nicht ganz sicher, ne? Ich weiß nicht, ob das die Anita Mohn-Gedon war, die dann noch am Ende da war, auf jeden Fall eine ältere Norwegerin, und sie ist da wirklich als diese junge, Evi ist ja noch 2 Jahre jünger als ich, als diese junge da losgestürmt, und das fand ich so klasse, weißt du, so mir doch scheißegal, wie alt ihr seid und wie oft ihr gewonnen habt und ob ihr aus Norwegen der Langlaufnation seid, ist mir scheißegal, ich laufe es trotzdem vor. Und das war so schön, also gibt's ja auch so ein Zielbild, wo die Norwegerin, Evi jubelt vorne, und die Norwegerin läuft hinter ihr, gerade mit den Armen völlig nach unten gehängt, also so richtig erschöpft, und das ist so eigentlich auch eins meiner Lieblingsbilder von dem Lauf.
Du warst damals in der Mannschaft mit Viola Bauer, Manuela Henkel und dann eben angesprochen Evi Sachenbacher. Wie muss man sich das jetzt vorstellen, als dann die Evi durchs Ziel gelaufen ist? Da brechen doch wirklich alle Dämme, oder?
Wir waren ja das erste Mal bei so einer Sache dabei. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Also erstmal ist es in erster Linie nur ein Wettkampf, den man gewinnt. Und man weiß ja nicht, was danach noch folgt. Also wir hatten keine Ahnung von dieser Siegerehrung erstmal, die so riesig aufgezogen wurde da. Wir hatten keine Ahnung, dass das überall übertragen wurde. Wir hatten auch keine Ahnung, dass das eine Fußballspiel dafür weggeschalten wurde und dafür Langlauf-Damenstaffel kam. Also ich weiß, auf ARD war das, glaube ich. Ich weiß auch nicht mehr, wer gespielt hat. Also wenn man dann Jochen Behle fragt, der damals noch unser Trainer war, der wüsste das noch ganz genau, weil das war so sein Ding, was er immer erzählt hat, wenn Fußball wegen Langlauf weggeschalten wird. Und du realisierst das nicht. Also ist in erster Linie erstmal total schön, und du bist halt da und deinesgleichen und feierst es erstmal so für dich oder für uns halt, wir vier und die Trainer und Serviceleute, die dazugehört haben. Aber es ist nicht so, dass du das Ausmaß mitkriegst. Also von außen sieht das immer viel pompöser und viel mehr aus, und auch weil sich dann noch nachzieht, als es in dem Moment überhaupt ersichtlich ist und als du überhaupt aufnehmen kannst.
Wann hast du das erste Mal realisiert, du bist jetzt Olympiasiegerin, du gehörst zur besten Langlaufstaffel der Welt?
Naja, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt so richtig realisiert habe. Also ich bin ja aus dem Osten, ne? Und wir werden ja so erzogen, also werden ja immer leicht pessimistisch erzogen. Also immer das Gefühl, dass wir von der schwarzen Seite herkommen. Und dann ist erstmal so, ach naja, komm, die anderen hatten halt einen schlechten Tag oder langsamere Ski, was weiß ich, irgendwas war bestimmt. wir sind doch gar nicht so gut. Und so ist halt erstmal eine ganze Weile vor sich gegangen. Aber wenn man das dann halt bei den nächsten Olympischen Spielen wiederholen kann und bei den nächsten Olympischen Spielen nochmal wiederholen kann, also irgendwann klopft man dann schon da dran. Aber das ist ein Prozess, also es geht nicht so von heute auf morgen.
Ja, du sagtest gerade die nächsten Olympischen Spiele und so weiter und so fort. Da gab es aber erstmal noch ein paar Weltmeisterschaften zwischendrin und da wart ihr mit der Staffel auch tatsächlich immer wieder weit vorne. 2003 dann nochmal in der Weltmeisterschaft gewonnen. Die WM damals in Val di Fiemme, gibt es da einen Unterschied zwischen einem Olympiasieg und einer Weltmeisterschaft? Kann man sich da irgendwie als Athlet da tatsächlich vorstellen, dass vielleicht ein Olympiasieg dann doch nochmal mehr Gewicht hat?
Ja, also das wird ja als Kind so ein bisschen rein suggeriert, ist ja auch so, ne? Also du hast ja allein dadurch, dass die Olympischen Spiele nur alle 4 Jahre sind und unsere Weltmeisterschaften nur alle 2 Jahre, hast du ja die Gewichtung schon dadurch. Also dadurch ist ja dieses Olympia schon mehr wert von außen.
Also klassische Langlauf-Arithmetik, einmal Olympia ist gleich zweimal WM.
So ungefähr, genau.
Von der Wichtigkeit her.
25 mal Weltcup.
Ja gut, dann haben wir das ja auch mal geklärt. Dann lass uns doch mal nach Turin gehen, 2006. Du hast es gerade schon angesprochen. Da war es dann an euch. Ihr musstet eure Leistung irgendwo bestätigen. Ist ja auch klar als Titelverteidiger. Und dann seid ihr mit der fast gleichen Mannschaft, nur Steffi Böhler hat Manuela Henkel ersetzt, angetreten und habt dann auch relativ gut immer mitgehalten bis zum Ende. Musstet euch dann aber den Russinnen geschlagen geben. War da mehr drin in dem Rennen oder sagst du, Silber, damit kannst du völlig leben, da musst du dich nicht grämen, dass das so passiert ist?
Ja, ich muss mich ein bisschen grämen, weil ich war da Schlussläuferin und unser Trainer, der Bene damals, hat uns gesagt, ich soll Schlusslaufen, weil ich bin die deutlich stärkere. Jetzt war es so, dass auch Evi war, hat mir übergeben heißt, wir müssen uns immer abschlagen, ne, zwischen jedem Läufer und war ich also als Erste los und dann hatte ich 5 Mann hinter mir und ich bin nervlich nicht zusammengebrochen, aber es war schwierig, ich weiß es noch. Und mich haben auch von diesen Leuten, weiß nicht wie viel, ich glaube, mich haben sogar alle 5 überholt am letzten langen Berg, aber das war noch 1,3 Kilometer vom Ziel. Und dann war ich plötzlich 5. oder 6., also wirklich hinten. Und hab die gesehen, dann wieder in der Abfahrt vor der nächsten Kurve und dachte ich so, scheiße, irgendwie habe ich gerade alles verrissen, das geht nicht, weil ich bin doch als Erste los. Und hab noch in der Abfahrt überlegt, dass ich jetzt den Zielsprint, das waren so 400-500 Meter noch, dass ich da einfach alles gebe, was ich habe. Und das muss ich schaffen, weil so geht's nicht. So kann ich nicht ins Ziel laufen, die lynchen mich. Und dann bin ich halt da los und die Kurve schon besser genommen als alle anderen und dann halt die letzten 400 Meter so, dass ich nochmal alle überholt habe, bis auf die Russen.
Ich wollte es gerade sagen, du hast ja auch nicht unbedingt unbeschriebene Blätter dahinter dir gelassen. Die Italiener, die Schweden und vor allem die Norwegerinnen hast du da noch abgekocht. Also das ist mal ein Zielsprint, der sich gewaschen hat.
Der war auch extrem lang und ich glaube, mit der Länge hat auch keiner gerechnet, dass man da halt schon bei 500 Meter davor anfängt. Ich denke, die waren alle so ein bisschen gewappnet auf die letzten 200 oder 150, aber das war halt mein Vorteil, dass ich die von hinten alle gesehen habe. Da war ich die Jägerin und das war das Gute daran, wobei ich trotz alledem einen ersten Platz verloren habe, den ich bei der Übergabe hatte.
Dann lass mich ja, aber trotzdem mal fragen, du hast ja nochmal Silber gewonnen im Sprint damals. Das ist auch so ein bisschen deine Disziplin in den ersten Jahren deiner Karriere gewesen. Im Sprint, da hat man dich immer ganz weit vorne gesehen, oder?
Ja, also ich war sehr schnellkräftig damals. Der Sprint war auch ganz neu, also halt etwa um 2000 oder also ich glaube 98 hat es etwa angefangen. Also ja, ich war erst ein bisschen besser im Sprint oder weiß nicht, ob man es so sagen kann, weil ich habe halt auch die Weltcup-Erfolge von mir im Langstrecken auch gemacht. Also es ist ganz schwierig. Ich glaube, ich war einfach nur ein guter Allrounder die ganze Zeit.
Das gibt's ja im Langlauf relativ selten. Also ich meine, Marit Björgen fällt mir jetzt ein, die eigentlich alles extrem gut kann. Aber man hat ja zum Beispiel auch in der jetzigen Mannschaft, wie zum Beispiel Denise Herrmann, so eine richtig reinrassige Sprinterin, die wahrscheinlich bei Distanzen länger als 10 Kilometer gar keine Lust mehr hat, oder?
Ja, Lust. Ja, ich weiß nicht, ob es immer eine Lustfrage ist. Es ist halt auch so, dass in jungen Jahren, wenn man die ganze Grundlage noch nicht trainiert hat, dass du dann merkst, dass du oft nach so 5 bis 8 Kilometer ein bisschen wegbrichst. Das ist sehr oft zu sehen, also wenn man so das gesamte Feld beobachtet bei Massenstarts. Und das gibt sich einfach. Also es ist auch sehr oft zu sehen, dass bei den 30-Kilometer-Läufen plötzlich die älteren Athleten wieder vorne sind. Und das hat einfach damit zu tun, mit diese Trainings, mit dem Aufbau und der mit der Konstanz und mit der Masse einfach, die man schon in den Beinen hat. Es ist einerseits Erfahrung, wie man Rennen angeht und andererseits halt auch, dein Körper weiß, wie er mit Langstrecken umgehen kann. Und muss.
Wie kann man sich das vorstellen von der Technik, die Langlauftechnik, das ist ja ganz, ganz wichtig, unter anderem natürlich, um Kraft zu sparen. Ist es da vielleicht im Sprint auch so, dass man da viel mit der jugendlichen, ungestümen Schnellkraft noch machen kann und dann wirklich so diese, sagen wir mal, einen ordentlichen, raumgreifenden Schritt, dass das erst dann in den langen Distanzen wirklich zur Geltung kommt?
So ein bisschen würde ich so erklären wollen auch, ja. Also selbst wenn man da rein sportlich gesehen noch viel mehr Erklärungen finden kann, trifft es, glaube ich, so ganz gut. Das junge Ungestüme und die freie Leidenschaft und ich mache mir keinen Kopf gegen das Gesetzte und ich weiß, was mich erwartet.
Ja. Dann habe ich aber trotzdem eine ganz, ganz wichtige Frage, denn es gibt ja neben dem Einzelsprint auch den Teamsprint und der war 2010 dann auch olympisch und du hast den gewonnen mit Evi Sachenbacher zusammen. Das ist erstmal relativ nicht überraschend, dass ihr beide das dann wart, die zusammengelaufen sind, aber dass ihr gewonnen habt bei dem Teilnehmerfeld, da waren ganz schöne Hochkaräter dabei. Charlotte Kalla ist mit Anna Haag zusammen für Schweden zum Beispiel Zweite geworden, die habt ihr dann da versägt. Den Teamsprint, das sind dann immer 1,1 Kilometer Distanzen und das wird im Wechsel 6-mal gelaufen, oder?
Ja, das ist halt eine schwierigere Sprintart, wo dann die reinen Sprinter auch meistens weniger Chancen haben als dann Ausdauerläufer oder so Allrounder wie auch zum Beispiel Marit. Und du hast dann nur diese Pause, die der andere läuft, ne? Also quasi genauso lange, wie deine eigene Laufzeit ist. Und das ist schon sehr kurz. Also da muss man sich sehr schnell erholen können. Und da merkt man halt auch, dass dann so erfahrenere Leute oder dass die dann halt auf jeden Fall besser sind als reine Sprinter. Also man hat es mal einmal bei der Weltmeisterschaft 2013 gesehen, da haben mal die Norweger haben zwei Sprinter eingesetzt beim Teamsprint und der eine von denen ist halt wirklich völlig geplatzt. Und bei uns ist es halt so, wenn du platzt, das ist halt so, der ist ja natürlich nicht explodiert, sondern der der hat einfach so einen Laktateinschuss gehabt in seinen Muskeln, dass er sich absolut, der war wie gelähmt, ne? Der ist in Zeitlupe gelaufen, der ist langsamer gelaufen, als wenn er sich erwärmt hätte vor dem Training oder vor dem Wettkampf. Und das ist dann quasi so komplett platten. Und das passiert dann halt auch manchmal. Ne? Da muss man, so ein Risiko würde ich halt als Nation dann auch nicht eingehen und dann halt so nur reine Sprinter in einem Teamsprint einsetzen.
Ja, ihr wart ja damals auch so klassische Allrounderin, Evi und du, ihr seid ja wirklich auch über die längeren Distanzen ziemlich erfolgreich immer gewesen. Habt ihr denn euch selbst als Top-Favoritin gesehen 2010 in Vancouver?
Nee, gar nicht. Also naja, gut, es war so, wir wussten ja, also die stellen ihre Teams, die anderen Nationen jetzt, die stellen ihre Teams ja schon gut auf, ne? Und wir haben zum Beispiel Norwegen hat jetzt zum Beispiel nicht die Marit Bjørgen aufgestellt. Und das war für uns dann schon so, ach naja, haben die jetzt trotzdem nur ihre zweite Karte aufgestellt? Oder will sich Marit jetzt dafür schon? Und wie rechnen die? Ne? Also wir haben schon überlegt, weil wir waren auf jeden Fall die Top-Leute von unserem Team und haben überlegt, ob die anderen tatsächlich ihre Top-Leute haben oder nicht. Und dann dachten wir so, naja, jetzt ist es aber auch egal, weil wir müssen eh nach vorn. Unsere Wechsel waren immer die am besten geklappt haben von allen. Und wir müssen das auf jeden Fall versuchen. Also es ist ja mal ganz wichtig bei so einem Teamsprint, dass so muss der Wechsel funktionieren. Ne? Wenn der andere hinten kommt und du musst ja am Körper berührt werden und ehe du dann wieder los darfst und hast halt dann nur diese 60 oder 80 Meter sind das da Zeit und musst genug Geschwindigkeit aber mitnehmen und das sieht man ja auch in der Leichtathletik manchmal, wenn sie ihre Stäbe fallen lassen, sich nicht erwischen und dann sind sie ja quasi disqualifiziert und das ist für uns ganz genauso, nur halt auch Skiern und in dem Gerammel und das ist halt gar nicht so einfach und mit Evi und mir war das halt immer sehr harmonisch und auch sehr zügig und darauf haben wir dann halt auch gebaut, also wir haben sehr gut harmoniert schon immer vorher und auch an dem Tag und das war dann glaube ich auch unsere Stärke, dass wir uns sehr vertraut haben bei dem ganzen Lauf.
Ja, das hat man auf jeden Fall damals sehr schön gesehen. Man hat bei euch gesehen, dass das einfach alles läuft. Eine ganz wichtige Frage fällt mir noch auf. Der Teamsprint ist bei euch damals Freistil gewesen in Vancouver. Warum ist der in Sochi eigentlich in klassischer Technik gehalten worden?
Ja, das wechselt immer, ich glaube, die wechselt immer mit WM und Olympia die ganzen Techniken durch. Also die lange Strecke ist halt dann ein Jahr. Eine Langstrecke ist bei uns 30 Kilometer, ist halt ein Jahr klassisch, ein Jahr Skating, ein Jahr klassisch, ein Jahr Skating.
Auf jeden Fall gibt's aber da einen fliegenden Wechsel. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass dann in Sochi vielleicht doch im Skating gelaufen wäre, wärst du dann da wieder dabei gewesen? Weil so sind ja Steffi Böhler und Denise Herrmann im Klassischen gelaufen.
Ich war ja in Sochi, da war ich ja gerade nach 3 Jahren Pause wieder zurück und hatte aber lange nicht die Leistungsform, dass ich da zu den Besten im Team gehört habe. Und deswegen, da wären nur die Besten gelaufen. Und ich glaube, wenn es Skating gewesen wäre, wären auch andere gelaufen, also nicht ich.
Aber immerhin hast du ja in Sochi mit der Mannschaft dann nochmal die gute Form der deutschen Langlaufstaffel bei den Frauen bestätigt. Und ihr seid dann nochmal auf Bronze gekommen. Habt unter anderem auch da wieder Norwegen hinter euch gelassen. Also ich meine, so schlecht kann auch deine Form gar nicht gewesen sein.
Ja, na, das stimmt schon. Und also das sind ja 5 Kilometer. Das ist eine Strecke, die wird bei uns nie gelaufen, außer halt in Staffeln.
Ja.
Und diese 5 Kilometer, das ist eine Laufzeit von etwa 15 Minuten. Und diese Laufzeit ist so eine Art Abruf, ja, unsere Trainer sagen immer abrufbereites Grundniveau.
Okay.
Und das ist so eine Sache. Also diese, ich habe schon gemerkt, auch wo ich 3 Jahre studiert hatte zwischendrin und weniger trainiert habe, diese kurzen Strecken, so bis 15 Minuten, das hat wirklich alles immer noch funktioniert. Das ist halt wirklich, ich habe nichts anderes trainiert, außer diese, also 15 Minuten hier mit 11 und 13 Jahren schon, ne? Mhm. Das war halt eine Runde bei uns 2,5 Kilometer und das sind wir zweimal rum und das waren immer so etwa 15 Minuten. Und das ist tatsächlich so, das ist halt, man kann sich da sehr stark fokussieren und ich hätte auch keinen Meter mehr geschafft an dem Tag. Also ich habe wirklich alles, was ich hatte, da reingepackt.
Ist das dann auch so ein Erfahrungswert, den du als erfahrene Athletin dann eben auch einfach im Vergleich zu den jungen Sportlerinnen hast, dass du genau weißt, so viel kann mein Körper noch und das kannst du bis zum letzten ausquetschen?
Vielleicht ist es ein Erfahrungswert, vielleicht kann man sich auch damit selbst ein bisschen verarschen, das weiß ich halt nicht, ne? Also es ist so, die Psyche spielt halt wirklich enorm mit in dem Fall. Und wenn du dann halt du fokussierst dich ja nicht nur an dem Tag, sondern halt einen Tag vorher auch schon und konzentrierst dich so sehr darauf, dass das irgendwie funktioniert und alle guten Techniktipps, die du jemals erfahren hast, und es wird alles extrem gebündelt, also es ist ganz schwer zu beschreiben, aber man ist dann halt, was man dann sagt, wie in einem Tunnel. Das ist so eine enorme Anspannung und Energie, die man überall hernimmt, aber halt nur für diesen einen Lauf dann gibt.
Es ist vielleicht für Nicht-Leistungssportler irgendwie schwer zu fassen, ja. Aber eine Sache kannst du uns bestimmt gut erklären. Du hast nämlich als Olympiasiegerin 2010 erstmal deinen Rücktritt vom Leistungssport erklärt. Und hast dann natürlich erstmal studiert, wie man das so macht. Aber dann 2013 hat es dich wieder unter den Fußsohlen gejuckt. Warum der Rücktritt vom Rücktritt? Warum bist du denn 2013 wieder zurückgekehrt?
Ja, also ich war auf jeden Fall 2010 komplett satt. Also wir hatten ja auch damals mit unserem Bundestrainer nicht, hatten es nicht immer leicht, ne? Das war ja auch in Zeitungen sehr zerfleischt worden. Und da ist meistens über die Frauenmannschaft drüber gerannt, um halt sich selber ins Licht zu rücken. Und das fanden wir alle halt nicht in Ordnung. Und Evi und ich waren halt immer im Feuer und das zehrt auch Energie, ne? Und da war ich halt wirklich gesättigt erstmal und wollte weg. Und als ich dann studiert habe, da setzt du dich hin und liest was, gehst abends aus. Also du liest was und weißt es und du musst dich quasi körperlich überhaupt nicht anstrengen, um zu deinen Zielen zu kommen. Und das war am Anfang halt ganz merkwürdig, musste ich mich irgendwie reinfitzen, auch dass die Leistungssportwelt ist ja immer sehr zielorientiert und geht sehr schnell voran. Und die normale Welt jetzt, die Studiumswelt zum Beispiel, die du hast zwar auch deine Prüfungstage und Stichtage und ja. So. Aber wie du da hinkommst, ist es irgendwie viel, viel einfacher und viel, viel stressfreier. Und das war mir halt dann nach 2,5 Jahren so ein bisschen, fast ein bisschen langweilig, ne? Und dann habe ich gesagt, und da habe ich so Übertragungen gesehen, wie die dann gelaufen sind, die Langläuferinnen, und bei Sonne und das schöne Schnee. Und ich saß halt in Leipzig in der Stadt. Aber ich war halt so, weiß nicht, ich habe gedacht, aber das war schon schön. Und irgendwie, ich fühle mich ja auch fit, ne? Ich habe ja nicht aufgehört, weil ich irgendeine Krankheit hatte oder weil irgendwie was nicht mehr funktioniert hat, wie es soll, sondern es war alles gut. Es war lediglich die Energie, die nicht da war. Und irgendwie hat sich die wieder gesammelt in der Zeit. Und dann habe ich die Übertragungen gesehen und bin wehmütig geworden und habe dann halt mit einer Sportdirektorin geredet und was wäre denn wenn? Und habe halt wirklich nur so gesagt, wie Daumen gehoben, was wäre denn wenn? Und dann plötzlich kam eine riesen Spirale in Gang und die haben nur mit der Frage, haben sie plötzlich eingerührt, ja, das würde so und so gehen, das wäre so und so, das wäre alles kein Problem, und wirklich 2 Wochen später war das alles geregelt. Und für mich war das halt auch überraschend und die Ska hat mir so viel Schub gegeben einfach. Also es lief dann fast wie von allein alles. Klar war es schwierig, auch mit dem Training. Man darf halt am Anfang auch nicht übertouren. Aber weißt du, irgendwie, ich hatte halt die Wissenschaftler vom Institut für angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig an meiner Seite. Die haben halt dann immer Laufbahntests gemacht, mir gesagt, ich darf die und die Einheiten nicht zu schnell laufen und die muss ich schnell laufen. Und da habe ich sehr viel gelernt, auch nochmal über trainingsdidaktische Sachen, also überhaupt über Training. Viel mehr, als ich in den letzten 15 Jahren gelernt hatte. Und es war irgendwie dann so ein, ja, es ging alles wie von selbst plötzlich.
Das klingt auf jeden Fall so, dass du den Rücktritt vom Rücktritt, also dein Comeback 2013, nicht wirklich bereust, oder?
Ach, gar nicht. Naja, ich meine, im Prinzip, wenn man es von außen betrachtet, ist es ja wie ein Bilderbuch. Also ich höre auf mit der ersten Karriere, studiere, fange dann wieder an, schaffe sogar zur Olympia, schaffe sogar da mit der Mannschaft eine Staffelmedaille zu machen. Also ich bin ja maßgeblich beteiligt an allen möglichen Sachen. Und also nur von außen so rein sachlich betrachtet, klingt das ja wahnsinnig.
Wenn man jetzt mal überlegt, du gehörst ja, hast du ja vorhin schon gesagt, jetzt zu den älteren Sportlerinnen, auch in der deutschen Langlaufmannschaft, machst du dir überhaupt Gedanken über ein Karriereende oder läufst du jetzt einfach so lange, wie Langlauf Spaß macht?
Nee, jetzt ist es, also ich hatte mit unserem Sportdirektor damals abgesprochen, dass ich das 2 Jahre machen möchte, weil er hat auch gesagt, 1 Jahr wäre ihm jetzt zu wenig. Für 1 Jahr das ganze Zing anrühren, da müsste ich mal echt überlegen, ob das Sinn macht. Und ja, habe ich auch gesagt, normal, so rein vom Training her, ist es so, dass du wie im Ausdauersport kannst du halt, es ist ja lange Muskulatur, ne, nicht die Schnellkraft, das kannst du meistens im 2. Jahr viel besser mitnehmen als im 1. Und ja, an der Stelle bin ich jetzt, ne, vor unserer neuen Saison, vor meiner letzten Saison, und aber danach möchte ich schon aufhören.
Das heißt also, die Saison machst du noch und danach ist Schluss für dich?
Genau, das war, ist mein Plan und den möchte ich auch so leben. Also das definitiv, weil auch als Frau, ich möchte halt dann auch, es ist schon eh ziemlich spät, aber ich wollte halt auch noch Kinder bekommen. Da weiß ich eh schon nicht mehr, ob es noch funktioniert, weißt du. Und das jetzt noch 1 Jahr rausschieben, das möchte ich einfach nicht.
Und das heißt, die nordische Skiweltmeisterschaft in Falun, das ist in Schweden, die machst du dieses Jahr noch mit oder bist du in dieser Saison noch mit und wirst noch 3-mal Weltmeisterin und dann ist Ende?
Ja, so, genau. Naja, gut, es ist halt, ich muss ja ehrlich sagen, es ist ja, ich bin ja nicht mehr jetzt mit Abstand die Beste, so wie damals, mit Evi zusammen im Team, sondern ich bin halt hier so etwa in der Mitte und da ist halt dieses Qualifizieren immer eine ganz große Frage. Und jetzt war es so, es lief eigentlich den ganzen Sommer gar nicht gut. Also ich war wie so bei 80% irgendwie, wie wenn da Schluss gewesen wäre, leistungsmäßig. Und das hat mich schon, das geht ja dann noch ein bisschen mental Hand in Hand, ne? Das hat mich schon ein bisschen fertig gemacht, ein bisschen traurig gemacht auch, und ich wusste einfach nicht, wo ich da ansetzen soll. Habe halt mit meinem Trainer viel geredet und auch trotzdem halt weiter trainiert und hoffe, dass es trotzdem irgendwann mal besser wird. Also mein eigentliches Gefühl war gar nicht so positiv. Und wie gesagt, also wenn das wirklich gut geht, dann weiß ich, kann ich mich qualifizieren und das werde ich auch schaffen. Und wenn ich aber merke, gleich in meinem ersten Rennen, ich bin hier überdimensional weit hinten, dann kann es sein, dass ich noch vor der Saison aufhöre. Also das ist halt so eine Sache, die gebe ich mir als Mensch und als Frau mit.
Das heißt, wir müssen alle natürlich auf das erste Rennen von dir schauen. Wenn du jetzt mal selbst in deinen Körper reinhaust, was erwartest du denn, wo du ungefähr liegst? Also jetzt Tag, heute, Stichtag, wenn jetzt morgen das erste Rennen wäre.
Ja, das ist halt ganz schwierig zu sagen, weil wir im Sommer kaum internationale Vergleiche haben. Ja. Und jetzt nur in der Mannschaft und im Sommer vergleichen, das sind halt so Sachen, du kannst einmal auf Rollski wenig Vergleiche ziehen, das sind sehr große Messfehler, also viele unterschiedliche Rollski. Insofern mache ich mir jetzt wenig Gedanken, dass ich da jetzt, also sagen wir mal so, unfitter als im Sommer kann ich kaum werden, ne? Das ging fast nicht. Und das ist eigentlich blöd, aber also es geht eigentlich nur nach vorne. Aber es ist echt schwer zu sagen. Also wir haben einen Testrennen in Beitostölen in 2 Wochen. Und danach entscheide ich, ob ich die klassische Rennen in Kuusamo mitmache. Das ist das eigentliche Weltcup-Opening, wo dann Kombination und Skisprung mit dabei ist. Und wo ich definitiv dabei bin, ist Lillehammer. Das ist so eine Minitour mit also Freitag, Samstag, Sonntag.
Das Nordic Opening, oder?
Ja, ich glaube, das ist dieses Jahr Lillehammer. Ne? Normal war das immer Kuusamo.
Okay.
Wechsel auch manchmal. Und das müsste das sein, genau. Und das sind halt auch wieder alle da, die Kombinierer und Springer. Und das sind halt dann auch Skating-Rennen und Skating ist ja schon irgendwie meine sicherere Disziplin. Also nicht die stärkere unbedingt, aber die, wo ich mehr Druck reinbringen kann und mehr damit spielen kann, ja, als klassisch. Und die erste, also sag mal so, man müsste bei mir jetzt eigentlich nur die Zeit bis vor Weihnachten beobachten. Dann sieht man schon, ob es gut geht oder nicht.
Das werden wir auf jeden Fall machen. Bei uns geht's jetzt gleich weiter. Wir werden auch noch ein bisschen über den Langlaufsport an sich sprechen, was im Training da so gemacht wird und natürlich auch, was Claudia Nystad eigentlich privat so nebenbei macht. Das hört ihr gleich auf meinsportradio.de bei den Sports Heroes.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Ihr hört meinsportradio.de. Die Sports Heroes sind wieder da mit Claudia Nystad, Doppel-Olympiasiegerin im Langlauf und Weltmeisterin auch im Langlauf natürlich geworden. Claudia, die erste Frage, deine gute Freundin Evi Sachenbacher-Steele, die ist zum Biathlon übergewechselt. War das für dich auch irgendwann mal so ein Punkt, wo du drüber nachgedacht hast, oder war für dich klar, Schießen ist für mich als Pazifistin nicht gut?
Ja, naja, es ist so, beim Schießen musst du ja dann deine Finger frei haben, um am Abzug zu kommen, ja.
Ja.
Und ich habe immer kalte Hände. Also ich war 2001 bei der Weltmeisterschaft in Lahti, habe ich mir einmal meine Hände überhaupt alles komplett erfroren und seitdem habe ich immer kalte Hände bei 15 Grad plus. Das werden die weiß, die Finger gucken. Und das ist so ein Riesenmanko, ne?
Das ist natürlich beim Schießen echt nachteilig.
Ja, weil du frierst ja dann fest oder zumindest du hast dann kein Gefühl mehr und du brauchst so ein bisschen diesen Abdruck, das Gefühl. Und meine Augen sind auch total schlecht. Also ich habe tatsächlich dran gedacht, jetzt an sich, ne, so eine Grundidee fand ich immer toll, aber war so viel, was ich hätte dann ausbessern müssen oder wo ich gesagt hätte, na, weiß ich nicht, das wäre zu viel Arbeit für zu wenig, was rauskommt wahrscheinlich.
Das kann ich dann vor dem Hintergrund natürlich nachvollziehen. Aber wie ist denn überhaupt als Langläuferin der tägliche Trainingstag? Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich glaube, viele von unseren Hörern haben gar keine Vorstellung davon, was Langläufer eigentlich arbeiten müssen.
Ja, ne, ich hatte letztens hier einen Skispringer zu Besuch und ich wohne ja in Ramsau, ja, und die haben auch eine Schanze und die machen immer sehr viele Lehrgänge, also Kombination, Skisprung und Langlauf sind ja sehr oft. Und er war so überrascht, als ich ihm gesagt habe, dass ich zweimal am Tag trainiere und er so, was ist nicht dein Ernst? Und Wochenende auch. Und so, ja, wir haben überhaupt kaum freie Tage und Feiertage, sowas zählt als bei uns nicht. Und das ist tatsächlich so, also wir machen im Schnitt so zwischen 2 und 4 Stunden Ausdauertraining am Tag und damit ist halt nicht gemeint, ich gehe jetzt joggen und quatsche dort noch eine halbe Stunde mit meiner Nachbarin, sondern es zählt halt wirklich ab da, wo dein Herzschlag hochgeht und das ist einfach viel, ne? Also man muss das halt wirklich puffern oder überhaupt ertragen erstmal. Und dann kommen halt noch Krafttraining dazu und also wir kommen in einer guten Woche auf 25 Stunden. Aber das ist so eine Woche, da brauche ich dann auch fast wieder eine Woche Pause dafür. Und Pause heißt bei uns aber nicht kein Training, sondern regeneratives Training, also etwa nur 1 Stunde Laufen früh, 1/2 Stunde Laufen Nachmittag und 1 Stunde Kraft. Also es ist schon immer 2-mal am Tag alles voll, aber weniger einfach.
Wenn du jetzt dich in der nächsten Woche dann nach Norwegen verabschiedest, würdest du das bestimmt auch nicht wegen Urlaub machen, oder?
Nee. Also wir suchen ja immer Schnee kurz vor der Saison, ne? Und diesmal haben wir einen Schuh schön geplant. Die haben normalerweise immer eine 5 oder 7 Kilometer Runde und da treffen sich dann immer, weiß ich nicht wie viel, vielleicht 20 Mannschaften auf so einer kleinen Runde, ist immer rammelvoll. Aber es ist eigentlich total schön, ne? Ist ja auch schon ein bisschen dunkler da im Norden als hier bei uns. Und es ist so ein letztes Trainingslager, wo irgendwie doch jeder dasselbe macht mit seinem eigenen Touch. Und das ist für mich sind es immer sehr schöne Zeiten, weil man trifft sich halt dann immer 3-mal beim Essen natürlich, früh, Mittag, Abend und auf der Strecke. Also man ist dann wie eine Riesenfamilie, die zusammen rumreist. Und das ist immer ganz witzig. Also wie gesagt, 2-mal am Tag Training und die meisten Einheiten um die 2 Stunden, eher mehr.
Ist man denn eigentlich dann abends auch so platt, dass man ins Bett fällt, einschläft und dann auch wirklich wie ein Stein dann da liegt oder hat man noch irgendwie Restreserven, um abends vielleicht auch nochmal ins Kino zu gehen oder sonst was zu machen?
Ja, nee, also pass auf, ich habe das ja wirklich gemerkt in dieser Zeit, wo ich studiert habe, ne, die Energie ist komplett anders verlagert. Also während dem Leistungssport ist die so, dass ich die komplette Energie beim Training raushaue, mich bis zum Mittag- oder Nachmittagstraining wieder halbwegs stabilisiere und dann nochmal raushaue. Und dann bist du bist nicht komplett müde wie ein Stein, sondern du bist eher so apathisch. Ne? Du liegst dann halt da rum und dann fragt dich jemand, kommst du nochmal dorthin, machst du nochmal das mit und du hättest eigentlich Zeit. Aber du hast absolut keine Energie mehr. Und das ist ganz merkwürdig. Also das habe ich gemerkt, wo ich studiert habe. Da war ich den ganzen Tag dann, also es hat ein halbes Jahr gedauert, ehe das wieder ein bisschen eingepegelt war. Ja. Aber dann hatte ich die Energie von früh bis abends normal verteilt. Und dann habe ich schon gemerkt, also dann war ich abends 22 Uhr, wenn da jemand angerufen hat, war ich natürlich noch dabei, logisch. Oder wenn jemand halt ganz zeitig angerufen hat, also egal wie, es hatte genug Energie übrig, um irgendwas zu tun. Und das hast du als Leistungssportler nicht. Du hast die Energie halt komplett in deinem Training drin. Und das ist der Unterschied. Aber wenn du das nicht machen würdest, dann würde der Sport auch nicht funktionieren, weißt du? Und das ist halt dann der Unterschied zu diesem ausgeglicheneren Leben oder halt zu diesem konzentrierten Leistungssportleben. Das muss man ja wissen, oder man wächst ja rein eigentlich.
Als du dich 2013 zum Comeback entschlossen hast, musstest du ja auch wieder anfangen, hart zu trainieren. Vor deinem ersten Rennen, wie lange davor hast du trainiert und hat sich das Training irgendwie unterschieden, sagen wir mal, das Training für eine 25-jährige Claudia Nystad und dann das Training zur Claudia Nystad, die am Comeback arbeitet?
Es ist so, damals, so in dem Alter, sagen wir mal, bis 27 etwa, habe ich viel probiert. Also ich musste dann probieren, auf was mein Körper genau reagiert. Zum Beispiel, komme ich gut mit langen Einheiten klar oder komme ich gut mit Sprinteinheiten klar oder Balanceinheiten oder viel Kraft oder wenig Kraft. Egal wie, ich musste irgendwie austesten, wie ich funktioniere. Und das hat sich dann so zwischen 25 und 30 hat sich das dann halt so stabilisiert. Da wusste ich, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und als ich wieder angefangen habe, da habe ich dann mit viel mehr Plan trainiert und viel mehr Sinn, also was ich auch gedacht habe, was Sinn macht und halt mit dem Plan von den Wissenschaftlern zusammen und von den Trainern, alles wirklich gut abgesprochen und auf mich geeicht, also auf mich persönlich und die hatten ja auch Daten von 15 Jahren vorher noch von mir, von Laufbändern und so da war ich so, weiß nicht, so konzentriert im Training. Ne? Und als ich 25 war, also als junge Athletin, da habe ich das einfach erstmal gemacht. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Also ich habe jetzt keine Zeit verschwendet mit irgendwie einfach erstmal machen und gucken, sondern ich habe gewusst, ich mache das jetzt für den und den Grund.
Das hört sich auf jeden Fall so an, als ob du dir wirklich richtig Gedanken gemacht hast, was das Comeback angeht, ja, und nicht einfach nur losgerannt bist. Um aber mal von dem Thema Training ein bisschen wegzukommen, du hast gesagt, du lebst inzwischen im österreichischen und in der österreichischen Ramsau. Du bist also weg aus Oberwiesenthal, aus deinem eigentlichen, ja, aus deinen Ursprüngen da im südlichen Sachsen. Was hat denn dich dazu gebracht, jetzt nach Österreich zu ziehen?
In Österreich war es eigentlich eher, dass wir haben immer Trainingslager hier gehabt und mein Mann ja auch, der ist ja auch mit der amerikanischen Mannschaft damals immer hier gewesen und wir haben dann damals ein Grundstück gekauft, einfach nur um zu investieren und dann hat aber Österreich gesagt, so Leute, oder hauptsächlich alle Ausländer, so geht's aber nicht, ihr müsst ja, wenn ihr ein Grundstück habt, auch innerhalb von den nächsten 5 Jahren drauf bauen und haben überlegt, was machen wir denn jetzt, bauen wir halt jetzt irgendwas und verkaufen es oder vermieten es oder wie irgendwie und dann haben wir gedacht, ach komm, lass uns doch für uns bauen, da haben wir jetzt einen gemeinsamen Mittelpunkt und so ist das dann entstanden, also es ist eigentlich, ich bin nicht aus Urteil weg, weil es total Mist war, weil es war ja sehr gut, also ich hatte ja auch ein gutes Trainerteam damals und die Athleten, die Junioren, mit denen habe ich zusammen trainiert, wir haben uns auch nach vorne gepusht, war alles gut. Und es lag dann mehr so an der persönlichen Sache, ne, dass du halt deine Familie dann irgendwo mal festigen willst und dich irgendwo setzen willst. Und das war so der Grund, warum ich hier gelandet bin. Weil es auch sehr schön ist. Ne? Hast du schöne Berge im Hintergrund und ja, da hast du dann die Alpinen-Ski-Weltcups im Vordergrund. Dann, also direkt die Blanei ist gegenüber, wenn ich aus dem Fenster schaue.
Weiß ja, also es gibt mit Sicherheit schlimmere Orte, um da zu wohnen. Das muss ich mal definitiv so sagen. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du in Oberwiesenthal tolles Trainerteam hattest und so weiter und so fort. Und vorhin ist das auch schon mal angeklungen, dass es so ein bisschen Probleme gab mit dem Cheftrainer damals, mit Jochen Behle. Jochen Behle, muss man jetzt dazu sagen, der hat ja quasi so ein bisschen immer mitbegleitet die große Zeit im deutschen Langlauf, so Anfang der 2000er Jahre, wo die Männer da alles gewonnen haben, was es irgendwie nur zu gewinnen gab und wo ihr auch eure Erfolge, eure großen Erfolge gefeiert habt. Ja, und dann gab es da aber mal so einen kleinen Eklat bei der Weltmeisterschaft damals in Liberec 2009, wo du ihm eine nicht ganz nette Geste bei der Siegerehrung sogar noch zugeworfen hast. Was ist da eigentlich der Hintergrund gewesen damals?
Ja, man stellt sich das jetzt so schön vor und das ist ein Nee, so war es gar nicht. Natürlich war es nicht so. Also, es war so, dass er da auch in Liberec, das war 2007, auch wieder, also was ich vorhin kurz erwähnt habe, dass er immer die Zeit genutzt hat, um über die Frauen drüber zu rennen, um sich selbst zu profilieren. Also es hatte insgesamt den Anschein, dass er die Männerleistungen, die auch eigentlich schlechter waren in der Zeit, viel höher geschätzt hat, auch eingeschätzt hat, als die Frauenleistungen. Also wir hatten schon immer das Gefühl, dass er Frauen entweder nicht mag oder direkt uns nicht mag, irgendwas war halt. Und das hat er in der Presse immer zerrissen und wir haben es oft erst 2 Wochen später mitbekommen. Also wir haben ja oft so in Winterzeiten lesen wir keine Presse, weil man reibt sich dann Informationen auf, die nicht stimmen, die aber andere eh nur überlesen würden. Aber du selber denkst halt, das ist nicht die Wahrheit, ich möchte das nicht sehen von mir. Ja. Und da verlierst du Energie an der Stelle, wo es nicht sein soll. Deswegen haben wir meistens so einen kompletten Presseblock. Also es wird geblockt. So war es halt auch da und dann haben wir das immer ein bisschen später erfahren und immer über irgendwelche anderen. Und wie die Oma dann gesagt hat, meine Oma, ne, aus Leipzig, hat mir dann gesagt, na Mädchen, du trainierst doch überhaupt nicht, hat das doch Jochen Behle gesagt, steht doch in der Zeitung. Also was? So ging das halt dann und das hat schon genervt in der Zeit, ne? Und das, weiß noch, da hatten wir einen Darmtrainer, der Ismu, der Finne. Und wir mochten den total gern. Also das Training hat Spaß gemacht. Wir haben mit den Sprintern zusammen trainiert und das war wirklich wunderbar. Und er hat uns immer so hingestellt, öffentlich, als würden wir nicht trainieren, hätten immer noch Spaß im Training, aber würden halt kein Training machen. Und Leistung würde auch nicht kommen. Und das ist halt blöd, ne? Wenn du dann an den Start gehst und du weißt, der Bundestrainer, der hat so einen Scheiß von dir erzählt vorher. Und da baut sich halt viel Emotionen auf. Und so war es halt dann auch da. Also wo wir dann den 2. Platz gemacht haben bei der Staffel, also direkt nach dem Rennen, die ganzen Emotionen noch da. Bin durch die Pressezone durch, dann gibst du deine Interviews. Und er hat mich gefragt, naja, und jetzt habt ihr den 2. Platz. Und was sagt denn da Jochen Behle dazu? Ne? Also auch schon wieder so eine ironische Frage, weil die ja genau wussten, dass er uns keine Leistung zugetraut hat. Und dann habe ich halt so diese Geste gemacht. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. Also zu den Presseleuten da. Und dann bin ich weitergegangen. Und das war halt das, wo dann, wie gesagt, die haben es natürlich sofort aufgenommen, die Presse, oder sagen wir mal 5% von denen, die da standen, und sofort verbreitet, und Jochen hat es rangetragen gekriegt, der hat es natürlich nicht selbst gesehen. Und da wurde das ein Riesenspektakel. Ne? Jochen, wir haben dann nochmal miteinander geredet. Er fand es natürlich nicht in Ordnung. Ich fand ja auch nicht in Ordnung, was er gemacht hat. Und dann haben wir uns halt dann nochmal kurz ausgesprochen. Und danach hat es sich ein bisschen geebnet. Aber naja, also ich fand es eigentlich, also ich habe sehr viele, selten auch so viele positive Meinungen darüber bekommen in meiner Karriere, was ich gemacht habe, wie über diesen Fingerzeig.
Das ist natürlich auch schön gesagt. Fingerzeig, das notieren wir uns mal als neue Umschreibung. Ja, definitiv. Aber ich muss trotzdem nochmal nachfragen, wenn das dann mit dem Bundestrainer Jochen Behle so nicht so gut läuft. Der ist ja für das Damenteam in dem Sinne nicht wirklich zuständig, weil du hast es ja gerade schon gesagt, ihr habt einen eigenen Trainer. Ist dann, wie kann man sich denn diese Struktur im Verband vorstellen? Kann man dann einfach sagen, als Athlet, ich möchte gerne einen anderen Bundestrainer haben, weil das ist doch deine eigene persönliche Vorbereitung auf die Wettkämpfe, die da auf dem Spiel steht.
Ja, es ist schon gut strukturiert, wie es ist. Also wie damals war es so, wir hatten halt Damentrainer, Sprinttrainer und Männertrainer. Die waren untergestellt dem Bundestrainer. Und wenn sind halt sehr viele Sachen sehr lang passiert. Ne? Das ist ja nicht nur in einem Jahr gewesen, sondern das war die Jahre vorher auch schon. Also Kleinigkeiten, meistens halt sowas über die Presse, was ich gesagt habe. Also so Sachen, die von außen wahrscheinlich gar nicht so zu sehen sind, aber in der Mannschaft eben schon ein bisschen aufreibend sind. Wie gesagt, wo Energie verloren geht, wo es nicht verloren gehen sollte. Und dann haben wir halt die Möglichkeit, dass wir dann im Verband sagen, hier irgendwie läuft's nicht. Also wir reden natürlich erst mit den Trainern und der hat ja auch unseren Trainer damals sehr angegriffen und völlig unverständlich für uns. Und da kann man halt auch jeden fragen, der in der Mannschaft war. Also es ist für bis heute unbegreiflich, warum er das gemacht hat. Ja. Also um Aufmerksamkeit zu kriegen, ist eigentlich Quatsch. Wobei er die ja gekriegt hat am Ende. Oder wir ja auch, aber für uns war es so negativ, ne? Und du hast dann schon, ist schon gut organisiert, du kannst dann schon halt wie in normalen Hierarchien in irgendwelchen Firmen, kannst du halt an die unmittelbaren Vorgesetzten ansprechen, das sind halt unsere Trainer. Wenn die nicht weiter wissen, dann gehst du als Athlet halt auch weiter Bundestrainer, das war ja der Fall, um den es sich gedreht hat. Wenn er dann sowieso sagt, hier Schluss, lass mich in Ruhe oder so, dann gehst du halt noch eine Hierarchie weiter in den Skiverband rein. Und so, wir hatten auch ein paar Besprechungen, unser Skiverbandssportdirektor, der war ja auch dann immer mit dabei. Also es nimmt halt eigentlich ganz normal seinen Weg, so wie überall auch.
Am Ende hast du natürlich recht, so wie sich das anhört, ist das wirklich eine ganze Menge Energie, die man da aufwendet, die man eigentlich für andere Sachen benutzen kann. Ich möchte jetzt mal noch auf ein Thema eingehen, was du quasi als Privatsache machst, um deine Energie noch anders zu verteilen. Du bist leidenschaftliche Malerin, Kohlemalereien und so weiter, hast sogar schon eigene Ausstellungen gehabt. Wie ist es denn zu dem Hobby gekommen?
Das ist eigentlich ganz, gerade das Zeichnen ist irgendwie zufällig entstanden. Ich habe halt immer gemalt als Kind, ne, habe ich immer meine Prinzessinnen ausgemalt in irgendwelchen Malbüchern. Und im Russischbuch habe ich immer rumgeschmirkelt, gekriegselt. Und als ich dann umgezogen bin, als ich 18 war, aus dem Internat raus in eine normale Wohnung, da habe ich halt meine ganzen Bücher zusammengepackt und habe so durchgeblättert, Mensch, Russischunterricht, schön war's. Und dann habe ich diese Zeichnungen gesehen und da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Hast du das echt gemalt? So, ich hatte überhaupt nicht im Kopf, dass ich das gemalt haben könnte. Das war echt so gut. Und dann habe ich angefangen, ab da halt mit Bleistift zu zeichnen und dann hat mir meine Schwester Kohlestifte geschenkt ein Jahr später und dann habe ich halt so quasi professioneller angefangen. Aber es ist so, dass so eine Zeichnung an sich, die langweilt mich fast immer ein bisschen, weil ich halt weiß, was rauskommt. Also das ist keine Challenge, weil das ist so eine Sache, die kann ich halt tatsächlich. Beim Langlauf ist es so, das muss ich trainieren, um an die Weltspitze zu kommen. Aber beim Zeichnen, also Kunst ist ja auch so eine Frage, was ist Kunst oder was nicht. Und es ist halt immer fotorealistisch, was ich male. Und mir gefällt es immer wahnsinnig gut. Aber das ist halt genau dieser Punkt, wo ich nicht weiter weiß. Ne? Also irgendwie ist es mir zu langweilig fast. Aber ich kann es echt gut, aber es ist merkwürdig.
Betreibst du es denn trotzdem noch als Hobby weiter? Ich meine, man kann das ja auch irgendwie steigern. Es gibt ja genug Künstler, die sich irgendwie an den Füßen aufgehängt, umgekehrt, dann vor Wasserfall hängen oder sowas.
Ja, da gibt's ja hier der Typ, der Pop-Art erfunden hat. Der hat ja so Schweinereien mit den Bildern und so. Naja, auf jeden Fall. Ja, man kann sich steigern, man braucht ein bisschen Zeit dazu. Und da komme ich wieder zu der Energiefrage. Also das ist in der Zeit, wo ich in Leipzig war, habe ich mehr gezeichnet. Und also jetzt die letzten 3 Jahre, jetzt in der Zeit, wo ich trainiere, fehlt mir die Energie. Also da kann ich mich nicht hinsetzen, da habe ich die Ruhe nicht. Da bin ich einfach zu schlapp irgendwie. Ja.
Hast du denn schon einen Plan gemacht, was du vielleicht dann nach deinen letzten Rennen machen möchtest? Ich tippe mal ganz lange Urlaub.
Naja, nee, also im Prinzip ist ja unser Leben ein sehr schönes Leben. Ne? Wir bewegen uns 2-mal am Tag und meistens auch im guten Wetter. Also wenn wir mal so eine Regenwoche haben, wird's blöd, aber an sich ist es ja so ein Aktivurlaub, was wir hier haben. Und im Kopf ja sowieso, weil du strengst dich nicht besonders an. Also es ist ja ganz anders, als wenn du irgendwas lernen musst oder rechnen musst. Und insofern habe ich gar nicht den Wunsch, einen Urlaub zu machen, weil mein Leben an sich fühlt sich an wie Urlaub. Es ist ohne Mist. Außer, dass man sich halt komplett erholt. Also du bist mit deinem Körper schon unter Anspannung. Aber so im Kopf, also es ist nicht so, dass ich sage, ich habe hier dringendes Problem und muss weg. Aber was ich genau mache, ist halt auch so eine Frage. Ne? Habe ich auch noch keinen Plan. Wann das letzte Rennen sein wird, habe ich ja auch erwähnt, weiß ich auch noch nicht. Das könnte ja halt jetzt in den nächsten 3 Wochen sein. Oder halt dann nach der WM.
Dann werden wir mal gucken, was die Zukunft da bringt. Claudia, wir sind schon ziemlich am Ende unseres Interviews angelangt. Ich habe noch 2 Fragen an dich und davon, die ich jetzt stellen möchte, ist immer die schwerste für alle Athleten überhaupt, wo regelmäßig alle auf die Knie gehen. Aber ich stelle sie trotzdem. Du bist Olympiasiegerin 2002 in Salt Lake City, 2010 nochmal in Vancouver geworden, bist Weltmeisterin im Langlauf, hast Weltcupsiege gefeiert. Was war der schönste Triumph von allen?
Oh, also es war jetzt mal ganz ohne Mist, ne? Ich habe einen Weltcupsieg 2004 gehabt, mein erster, in 15 Kilometer klassisch. Das ist halt auch ganz absurd, weil das ist klassisch war ich eigentlich nie so extrem gut. Und dann auch noch die lange Strecke. Und nach diesem 15 Kilometer Lauf bin ich in die Wachskabine rein von den Amerikanern und soll den Tron suchen, der ist ja jetzt mein Mann, ne? Und ich sollte ihn suchen, weil ich habe halt über andere Kanäle gehört, dass er ein Bild von mir kaufen möchte. Mhm. Ein Bruder oder so. Und ich sollte das mit ihm ausmachen. Und ich bin da rein. Und jetzt ungelogen, ne? Ich war halt von diesem Weltcupsieg beseelt natürlich. Bin also in die Wachskabine rein. Und er steht am Wachsbock. Und ich wusste nicht, dass er das ist. Und ich schaue ihn nur an. Und er ist mit seinem 3-Tage-Bart. Und ich schaue ihm in die Augen. Und diese Sekunde, wo ich ihm in die Augen schaue, das war wirklich der schönste Moment. Und der ist natürlich im Zusammenhang mit diesem Sieg von vorher. Also es hängt ja alles irgendwie, ist ja alles meine Karriere gewesen. Und wir haben uns halt in meiner Karriere kennengelernt und dann auch geheiratet. Und es war tatsächlich so, ne, es gibt sowas wie Liebe, die man dann irgendwie sieht. Also ich habe in die Augen geschaut und dieser Blitz, oder weiß ich nicht, wie ich es bezeichnen soll, der ist irgendwie noch fühlbar für mich. Und das ist tatsächlich der schönste Moment gewesen. Dafür hat sich meine ganze Karriere gelohnt, dass ich da, das war ein OTP in Estland, dass ich zu dem Zeitpunkt in Estland war und da in die Wachskabine reinmarschieren durfte.
Das sind tatsächlich Geschichten, die im Sportlerleben mal so passieren. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich habe gedacht, ihr hättet euch einfach beim Training oder sowas kennengelernt. Kann man mal sehen.
Er hat mich natürlich schon immer wochenlang beobachtet, wie ich hier am Buffet und so sonst wo rumgeschlichen bin. Ja. Ne? Aber ich habe ihn natürlich nicht gesehen. Immer überall halbdunkel in Skandinavien. Aber dann halt. 4. Januar war das.
Dann hat's Blitz gemacht. Dann möchte ich dich damit auch jetzt entlassen aus unserem Interview. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Nächste Woche geht's bei uns weiter mit den Sports Heroes auf meinsportradio.de. Diese Woche haben wir gehört Claudia Nystad, übrigens geborene Claudia Künzel. Vielleicht erkennt sie der ein oder andere noch aus dem Namen. Olympiasiegerin 2-mal und Weltmeisterin im Langlauf. Danke für die Zeit, Claudia.
Bitte, danke auch.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.